HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Christian Redl und Barbara Henke. Der Schauspieler ist in unregelmäßigen Abständen als Kommissar namens Thorsten Krüger zu sehen, wobei er dann häufig stehend in einem Spreekahn sich durch den windungsreichen Wasserlauf starkst, mitten in einem geheimnisvollen Wald. Nach diesem Ort ist die Krimiserie benannt und nach diesem Ort nennt heute auch der Doppelkopf Christian Redl einen Spreewäldler. Schließlich wirkt es immer so, als sei er dort zu Hause. Willkommen, Christian Redl.
Guten Tag.
Ich mag den Thorsten Krüger sehr. Das will nicht so sehr viel heißen, weil ich Sie als Schauspieler auch in anderen Rollen immer gerne sehe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie diesen ruhigen Ermittler, der vielleicht ein wenig einsam, vielleicht ein wenig melancholisch, vielleicht seines Jobs ein wenig müde, aber vor allem immer vorsichtig, ruhig und abwartend zu Werke geht, keine vorschnellen Schlüsse zieht und sich nicht in die Karten gucken lässt, dass Sie, Christian Redl, also diesen Thorsten Krüger durchaus auch mögen.
Sie haben es glänzend beschrieben, also dem kann ich jetzt gar nichts hinzufügen. Also den Charakter haben Sie komplett erfasst, ja. Das ist genau das, was ich intendiert habe. Es ist in der Wirkung, wenn man so sagt, ja, der ist so, man kommt ja dann auf diese Sachen. Er wirkt einsam, er wirkt etwas introvertiert, er ist nicht gerade ein Weltmeister im Kommunizieren, er behält sehr vieles für sich, es geht alles durch seinen Kopf, er saugt alles auf wie ein Schwamm. Und er saugt den Leuten auch die Wahrheit aus dem Kopf, sozusagen. Also er hat auch diesen Blick, wo derjenige, der so etwas zu verbergen hat, das Gefühl hat, den kann ich nicht anlügen, ja, sozusagen. Der erwischt mich, wenn ich ihn anlüge, ja.
Und der Krüger kommt vollkommen ohne diese kriminalistischen Rituale aus mit Verhörmethoden, die mal drohen und mal schmeicheln.
Ja, also er hat nicht mal eine Pistole, was ja auch schon ein Riesengewinn. Er benutzt eigentlich nur seinen Kopf. Und schon ein Assistent ist ihm, wäre ihm zu viel. Er hat einen Polizisten an seiner Seite, weil ab und zu braucht man eine Waffe, aber dann hat der Polizist die Waffe. Und er macht das lieber alles mit sich allein ab, beziehungsweise er lässt sich ungern stören, auch bei seinen Ermittlungen. Und er ist auch wenig bereit, seinen Partner, also der ab und zu mit muss, daran teilnehmen zu lassen. Also er informiert die Leute auch nicht wirklich, sondern er ist da schon sehr einzelgängerisch.
Haben Sie denn eigentlich Einfluss auf das Drehbuch gehabt? Das hat Thomas Kirchner geschrieben in den bisher gedrehten Folgen. Auf die Dialoge, die ja ohnehin sehr zurückgenommen sind, ja, und auf die Gestaltung dieser Figur?
Ja, das habe ich. Also ich habe mit dem Thomas Kirchner inzwischen ein sehr schönes Verhältnis, also ein sehr kommunikatives Verhältnis, also anders als Krüger, weil ich privat ja auch anders bin als Krüger, glaube ich, weil ich einfach auch gerne rede und gerne kommuniziere und nicht unbedingt so ein, sagen wir mal, dunkles Weltbild in mir trage. Ja, das kenne ich alles, das speist sich aus mir, aber das ist nicht mein Leben sozusagen. Es wirkt natürlich so, als ob das mit mir selber auch so viel zu tun hätte, also dieses Düstere und wortlose und irgendwie so ein bisschen finster und einsilbig was ist mit dem, und den spricht man jetzt lieber nicht an und so weiter, der ist irgendwie so ganz bei sich und so. Das ist aber, wie gesagt, die Rolle. Und viele Leute identifizieren mich damit und denken eins zu eins, das sei ich, das sei Christian Redl. Ist er aber nicht.
Aber diesen Krüger, den kennen Sie so gut schon. Ich könnte mir vorstellen, den jedes Mal neu zu verkörpern bei einer neuen Folge des Spreewald-Krimis, das ist nicht so eine große Einstiegsarbeit, sondern...
Nein, aber Sie haben vollkommen recht, das war bisher so. Also wir haben aber jetzt gesprochen, also ich habe mit dem Autor jetzt ein ziemlich gutes Verhältnis, kann man schon sagen. Also wir haben jetzt mal ein bisschen ausführlicher auch geredet über weitere Fälle, die ihm widerfahren. Und da sind wir jetzt dabei, ihn in unterschiedlichen Gewässern treiben zu lassen. Also sich mal mehr oder weniger zurückhaltend verhält. Und der nächste Fall, der noch nicht gesendet ist, also das ist ein Teil, der mit Sherry Horman als Regisseurin gedreht wurde, da ist er extrem mitteilungsbedürftig. Da fängt er plötzlich an zu reden, was man von ihm überhaupt nicht kennt, weil er sich mit einem Trauma aus der Vergangenheit auseinandersetzt. Und er trifft auf eine Psychologin, eine Psychotherapeutin, und er hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Psychotherapie als Kind und hat da einen Riesenkonflikt in sich und den arbeitet er da ab. Also er wird dann zu einem, der etwas störrische, schweigsame Kommissar wird plötzlich zu einem sehr beredten, auch aggressiven Kommissar, der dann auch plötzlich mal anfängt, ungerecht zu werden und der auch trinkt, weil er bestimmte Sachen auch mit sich verarbeiten muss und manchmal ist das halt ein bisschen schwer. Da fühlt man sich dann wirklich nicht so wahnsinnig gut aufgehoben bei sich selber. Da muss man irgendwie Alkohol zu sich nehmen, um sich zu beruhigen, ja. Mehr oder weniger, ja. Und da erlebt man ihn schon anders. Und auch die weiteren Folgen fürs nächste Jahr werden jetzt so angedacht, dass man immer gänzlich neue Grundsituationen schafft. Mhm. Also, dass das nicht diese Konstante ist, Krüger, wortkarg, wandelt durch den Wald und zieht die Wahrheit aus dem Sumpf, sondern er kommt in sehr unterschiedliche Situationen, die ihn auch auf sehr unterschiedliche Weise herausfordern.
Also dann wird er sich nicht mehr auf sich verlassen können, nein, sondern er wird sich selbst auch überraschen.
Vor allem, er macht dann noch Fehler. Mhm. Er macht dann Fehler und da wird es dann wirklich spannend. Und er erlebt sich selber auch jemand, der sozusagen mit seiner Haltung, red mir nicht rein, du hast sowieso keine Ahnung, ich weiß eh, was jetzt zu tun ist. Er merkt auch, dass er damit nicht weiterkommt, in bestimmten Fällen. In bestimmten Situationen.
Was ich auch sehr, sehr reizvoll an den Spreewald-Krimis finde, ist, und das gibt's selten, neben der Hauptfigur spielt das Setting, die Kulisse,
entscheidend,
der Ort eine entscheidende Rolle. Also dieser Spreewald. Haben Sie den neben den Dreharbeiten ein bisschen selbst auch erkunden können?
Ja, ich hatte ja immer sehr viel Zeit. Also wir sind ja dann so 4-5 Wochen da und man hat ja dann auch zwischendurch eine ganze Menge Zeit, auch freie Tage. Und der Grund, warum es Spreewald überhaupt gibt, ist der Ort. Das ist der magische Wald sozusagen, der Märchenwald. Wenn man da auf den Fliesen fährt und wenn man das allein macht zum Beispiel mit so einem Boot und sich da einfach treiben lässt, da wird einem unheimlich. Also weil man wie ein Kind sozusagen in einen tiefen, dunklen Wald verschlagen ist und plötzlich fängt die Fantasie an, Purzelbaum zu schlagen. Ja, man stellt sich alles Mögliche vor und man kriegt Schauergefühle und die Landschaft hat was sehr Magisches. Und es ist so, als ob die Fantasie sozusagen Geschichten, also wie Pilze aus dem Boden zieht, ja. Das kann man sich vorstellen. Da ist so ein Haus, da ist so ein Holzklotz und da ist so eine Axt und da plötzlich sieht man, wenn man genauer hinguckt, auf dieser Axt ist noch Blut, ja. Und schon hat man wieder eine Geschichte. Was kann da passiert sein, ja? In diesem einsamen Haus, ja.
Und das Ganze wirkt wie ein Labyrinth. Also ich glaube, wenn man sich Labyrinth, da nicht auskennt,
man kommt auch nicht alleine raus.
Dann verstärkst man sich alle Nasen lang und nimmt das falsche Fließ.
Ja, das ist wirklich auch angsteinflößend. Aber wie gesagt, auch ungeheuer fantasiebelebend. Also es fallen einem permanent Geschichten ein. Und man hat diese komischen Tiere, diese Nutrias und so weiter, was da ist. Und da gibt's ganz viele Legenden und Sagen im Spreewald. Also Schlangen haben eine irrsinnige Bedeutung. Und das ist hochinteressant insgesamt. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich wusste nur, dass das ein Kultur, also ein Gebiet war, wo die DDR-Bürger im Sommer Urlaub gemacht haben. Mehr wusste ich nicht.
Dann ist es ja auch soziologisch eine interessante Gegend. Sorgen. Also einmal durch die Nähe zur polnischen Grenze und dann eben durch eine Minderheit in Deutschland, die Sorben, die dort leben. Und das spielt ja auch eine Rolle in den Plots, in den Geschichten.
Ja, die kommen vor. Mit ihrer eigenen Sprache und ihrer eigenen Kultur und die haben es nicht leichter. Also das
diskutiert man da im Filmteam drüber, was man wissen muss über die sorbische Kultur und die Sprache?
Ja, also was man für die Momente braucht, die im Film sozusagen relevant sind. Ja,
also das, was man im Theater auch macht, wenn man mit dem Dramaturgen gemeinsam sozusagen den hermeneutischen Hintergrund sich schafft, damit man es versteht und damit man sich reinfühlen kann in die Situation.
Das muss schon sein, ja, sicher. Mhm. Das muss schon sein.
Eigentlich, Christian Redl, sind Sie ja kein Serienschauspieler. Und der Spreewald-Krimi war auch nicht als Serie angelegt.
Auf keinen Fall. Nein, im Grunde war es nur der erste Teil, also der erste Film.
Aber dann, extrem erfolgreich und dann gab es einen zweiten.
Ja, das ist genau der Punkt. Das war der erste Film und der wurde dann in der oberen Etage, also Sie wissen jetzt, was ich meine, also wurde dem Film mehr oder weniger, sagte man, naja gut, das ist ja alles sehr schön, das ist Kunst, aber das hat beim Publikum keine Chance. Ja, das interessiert keine Socke.
Da hatte sich die obere Etage getäuscht.
Und da hatte sich die obere Etage getäuscht, da hatten wir über 6 Millionen Zuschauer. Wir hatten auch keinen sogenannten Quotenschauspieler dabei, so ein Quotengesicht, sondern das war ganz normal, also einfach gut besetzt und so weiter, eben richtig besetzt, nicht auf Quote besetzt. Und da waren die also richtig überrascht. Und dann hatte ich die Gelegenheit mit dem Produzenten, auf dem Münchner Filmfest, wo der dann auch lief, zu reden. Und dann kam mir die Idee, so aus dem Moment heraus, so mit so einem Bier in der Hand, man könnte doch, diese Landschaft ist doch gänzlich unterbelichtet in Deutschland. Die kennt doch kein Mensch. Das wäre doch ein wunderbarer Hintergrund für eine neue Reihe. Natürlich mit mir als Kommissar, das ist klar. Und ich komme dann sozusagen mit dem nächsten Fall in Verbindung. Und man muss sich Geschichten ausdenken und ich muss das dann untersuchen. Und dann spricht man so und trinkt was und denkt, oh, das ist ein toller Abend gewesen. Das wäre richtig klasse, wenn das passieren würde. Letzten Endes, man kennt das ja, sowas klappt nie. also so euphorische Gespräche und wir müssen unbedingt mal dies und jenes und das machen wir auch noch und so weiter. Das ist dann gegessen und dann ist Ruhe. Und da zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben, weil ich ein bisschen was angestoßen habe, kam ein Feedback und der sagte mir, stell dir vor, wir sitzen hier und konzipieren das nächste Buch.
Und inzwischen gibt es den 6. oder 7. Fall
schon. Es ist jetzt der 7., der läuft und den 8. drehen wir im Herbst, ja.
Mhm. Sehr schön.
Immerhin, ja. Es hätte keiner gedacht und die Quote ist konstant, die Quote, ja.
Also noch ist es keine Serie, aber die Fans der Sendereihe, die hoffen natürlich, dass es eine wird. Und Christian Redl wäre auch bereit, weiterzuspielen, den Krüger.
Ja, absolut, weil ich bin ja inzwischen bei den Leuten im Spreewald wohl gelitten. Also wenn ich da morgens durch die Straßen gehe, werde ich nicht begrüßt als Guten Morgen, Herr Redl oder so. Oder sagen, hallo Herr Krüger, schwerer Fall heute, wa? Oder wie? Also so begrüßen sie mich. Ich bin, die haben mich total eingemeindet inzwischen. Ja. Und sie sind auch stolz, weil das sozusagen ein Krimi ist, der ihre Region zeigt. Sie sind natürlich auch entsetzt, weil sie sagen dann immer, oh, das ist aber blutig und düster, das stimmt doch gar nicht. Ich meine, um Gottes Willen, wie zeigen sie uns hier im Fernsehen? Aber sie sind stolz, dass sie eine eigene Reihe haben, dass man sie sozusagen in das Zentrum gerückt hat und in diesem Schauplatz, diesen Spreewald sozusagen, als Hintergrund hat für eine neue Reihe. Ja,
aber in gewisser Weise ist diese Rolle eine Ausnahme. Denn ein Serienschauspieler sind Sie im eigentlichen Sinne
das
nicht.
Das werde ich auch nie werden, nein.
Nein.
Will ich auch nicht,
aber Sie haben, wenn ich es richtig über den Daumen gepeilt habe, rund 40 Filme gemacht. Für Kino und Fernsehen.
Viel mehr.
Noch mehr. Ja. Und die meisten davon, die meisten Figuren, waren eigentlich singuläre Charaktere.
Immer, ja. Das fing aber, das ist immer die Frage des Einstiegs. Mein Einstieg war erst sehr spät. Ich war sehr, sehr lange fest am Theater. Ich war 40, als ich den ersten Film machte. 40.
Und der zweite war dann gleich ein Riesenerfolg, der Hammermörder.
Genau, das war der Hammermörder. Und da bin ich vollkommen naiv rangegangen und habe gesagt, naja gut. Früher war das wirklich so, das muss ich jetzt auch mal sagen. Als Bühnenschauspieler in den 70ern hat man Kollegen, die Fernsehen machten, mehr oder weniger schief angeguckt. Nach dem Motto, das machst du etwa? Um Gottes Willen, das kann man doch nicht machen, das Schauspieler. Das kannst du nicht ernst nehmen. Ja? Das hatte so ein bisschen so ein Ogu, ja, Fernsehen. Das hat sich gänzlich geändert. Und auch die Arroganz, dass man meinte, die Qualität findet nur auf der Bühne statt, ist ja völliger Schwachsinn. Also da haben auch wir uns getäuscht.
Ja, das war die Unterstellung beim Film. Da wird ja sowieso ständig geschnitten und manipuliert. Und
ja,
so.
Manipuliert und schlechte Bücher und so weiter und so weiter. Und das ging dann so los, ein ehemaliger Kommilitone von der Schauspielschule machte Regie, der fragte mich dann, der kannte mich und dann habe ich diese Rolle gespielt. Und das Glück und Segen, kann man da sagen, also das war eine tolle Geschichte, weil das ist ja so passiert, genau so. Dieser Polizist, der seine Familie liquidiert, das ist genauso passiert, wie es in dem Film vorkommt, verursachte einen unglaublichen Schock und auch ein wohliges Gruseln beim Publikum. Das war in den 90er Jahren die meist wiederholte Sendung im ZDF.
Und es war keine Fiktion, es war ein Dokumentarkrimi.
Und ich hatte auch mit den Kollegen gesprochen von diesen Polizisten, die sich alle geschämt haben dafür und auch keine Auskunft geben wollten und so weiter, dass sie so einen Kollegen in ihren Reihen hatten. Und dann kam gleich der Grimme-Preis. Grimme-Preis ist ja eigentlich das, für Fernsehen und so weiter, ist das nach wie vor der wichtigste Preis.
Der seriöseste und wichtigste.
Seriöseste Preis, ja. Und das ging dann ruckzuck. Aber ich war sofort in der Schublade. Tür geht auf, da steht ein Mann. Guck dich an und du weißt, es passiert was Böses. So wurde ich mal beschrieben. Und das war, dann kriegte ich nur Mörder, Schänder, ich weiß immer nur die dunklen,
die Schublade war
bösen,
da und da steckte man sie immer wieder rein. Lange Zeit.
Und lange, lange Zeit, ja.
Christian Redl, die Zeit ist kostbar.
Ja, okay.
Auch die Zeit zum Auswählen von Rollen. Je älter man wird, desto genauer muss man nachdenken.
Das stimmt,
Lohnt es meine Zeit, da zu investieren?
Ja.
Und Christian Redl nimmt sich immer noch und immer wieder auch Zeit für Musik. Er macht nämlich selber Musik, er schreibt selber Texte und er produziert eigene CDs.
Komponiere, schreibe Texte, komponiere und produziere das auch.
Der Titel der CD ist Sehnsucht und natürlich wollen wir dieses Titellied auch hören im HR2 Kultur Doppelkopf Sehnsucht.
Wenn der Sommer wütet und alles verblüht und eine sengende Hitze regiert, wenn nicht eine Wolke überzieht und mein sanftes Gemüt die Geduld verliert, dann sehne ich mich nach der Winterzeit, die mir schon immer die liebste war, nach Kälte und wohliger Geborgenheit, nach einem Himmel hellblau und klar. Ich sehne mich nach Bildern aus Kindertagen, als alles noch überschaubar schien, nach geheimen Orten und verbotenen Fragen, nach Krähen, die vorüberziehen.
Christian Redl mit dem Song Sehnsucht von seiner ebenso betitelten CD. Der Schauspieler, der in Hamburg lebt und als Spreewäldler so überzeugend durch verwunschene Fliese und verschlungene Vegetation schlürft, ist Gast in HR2 Kultur Doppelkopf bei Barbara Henke. Da haben wir jetzt gehört, aus der Kindheit immer mitgeschleppte Fragen, auf die es nie eine Antwort gab. Von Sehnsüchten, die unerfüllt blieben, aber deshalb offenbar kaum weniger heftig aufwallen können als in der Kindheit.
Ja.
Und von einem Zaun, hinter dem, so dachte das Kind, nichts mehr sein würde. Der Zaun könnte womöglich das Ende der Welt markieren. Christian Redl, was ist das für eine Erfahrung, die sich in diesem Bild des Zauns für Sie manifestiert hat?
Also die ist, es ist ja so, je älter man wird, desto genauer erinnert man sich an Bilder der Kindheit, komischerweise. Also die waren jahrelang mehr oder weniger ein bisschen vernebelt. Und je älter ich werde, desto klarer werden diese Bilder. Und vor allen Dingen auch, was ich da empfunden habe und was mir sozusagen da, wie mich das teilweise auch besetzt hat. Ja, also die Vorstellung gab es ganz konkret, also war Ahrensböck, heißt der Ort, das ist hier in Holstein. Und da wohnten wir in so einem Haus, so mitten in die Mischung aus einem Dorf und einer kleinen Stadt, also sehr überschaubar. Und dann bin ich so als 5-6-Jähriger dann immer losgerannt und so weiter. Und dann sagte irgendwie meine Mutter, pass auf, wenn du da hinter dem Laden und so weiter, und da kommst du in einen Zaun und musst du aufpassen, da darfst du nicht weitergehen, weil da ist ein Abgrund. Und da geht's ganz tief runter und da fällst du ins Nichts.
Mhm. Erziehung mit
Angst machen. Und ich habe diesen Zaun gesehen und ich stand vor diesem Zaun und ich war sowas von besetzt von dieser Vorstellung. Also einerseits neugierig, jetzt gehe ich mal hin und guck, aber es habe ich nie getraut. Und andererseits diesen Grusel, wo du sagst, oh Gottes Willen, was ist denn das, was passiert denn da, wenn ich da jetzt, wo falle, also was ist denn der Abgrund, wo geht's denn da hin und was bedeutet das eigentlich und so weiter. Und dieses Bild hat mich die ganze Kindheit über beschäftigt, weil ich wusste immer, ich bleibe in meinem abgezirkelten, vermeintlich sicheren Rahmen hier, also in dieser Region, in dem Bezirk, ja, wo ich mich aufgehoben fühle. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist hochgefährlich.
Also wurde aus dem realen Zaun, wurde der imaginäre. Das hat dazu geführt, dass Sie sich selbst Grenzen schufen, die vielleicht gar nicht da waren?
Das habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen. Das kann durchaus sein, ja. Dass das natürlich so ein Bild, dass das sozusagen so verarbeitet wird, das hört ja nicht auf, die Verarbeitung. Und irgendwann, wenn man darüber spricht, Jahre später, merkt man plötzlich, dass es einen auch verändert hat. Das kann schon sein, dass man dann zu sowas kommt, ja.
Also Widerstände sich vorgestellt, die vielleicht gar nicht da waren.
Aber Sie das stimmt, ja, also ich hab mit mächtig vielen Widerständen zu tun gehabt in meinem Leben. Ja, Blockaden durch meine eigene Vorstellung, also durch das, was ich mir, die waren gar nicht da, aber meine Vorstellung hat mich blockiert. Das ist Zeit meines Lebens, also es hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Auch sehr problematisch und sehr nicht unbedingt immer sehr schön.
Aber immerhin eine reale Hürde in dem Sinne war leiblich vorhanden, nämlich in der Gestalt Ihres Vaters, habe ich gelesen, in einem großen Porträt über Christian Redl. Ein Lehrer, der Autoritätsperson war.
Ja.
Das spielt sich dann ab schon in Kassel, wo er Karriere gemacht hat und Kulturdezernent wurde und wo Sie zur Schule gegangen sind. Was war das für eine für Sie auch bedrohliche Figur, der Vater?
Der Vater selbst, das habe ich erst viel später verstanden oder begriffen. Vater selbst kam aus dem Krieg und war ein gebrochener Mann. Also er ist mit 55 gestorben und er sah mit 55, also uralt aus. Also Asthmatiker, Herzinfarkt und so weiter und auch sehr krank und hatte Bleiblöcke geradezu auf den Schultern. So, das habe ich sogar als Kind schon gesehen, dass dieser Mensch ein unglaubliches Gewicht mit sich rumschleppt. Ja, er ging also immer wie ein schwer belasteter Mensch. Und das sind die Kriegserlebnisse gewesen, über die Generation nicht sprechen konnte. Er war unfähig, darüber zu sprechen. Er hat das alles mit sich genommen ins Grab und war ein zutiefst depressiver, unglücklicher Mensch. Und ein Trinker dann auch, weil irgendwie muss man das ja dann kompensieren und so weiter. Aber auch eben, er war Lehrer, er war Rektor, er war Schulrat, autoritär, also in diesem Schulsystem. Das war ja völlig normal, dass man da auch in der Schule, wenn man da nicht parierte, eine geklebt kriegte, also richtig eine gedonnert. Ja, es hat hat sich kein Mensch beschwert und so weiter. Also, dass man gegen die Wand flog, ja, so. Also, so. Oder Kopfrechnen mit Stockhieben auf den Fingern und so. Das war völlig normal damals. Und ich hatte in Kassel die Situation, dass ich sehr unglücklich war da in dieser Familie und es war alles immer alles sehr belastet schien und sehr unfroh. Ja, es waren immer wie wenn über uns irgendwas schwebte, was uns nicht frei werden ließ, sozusagen. Und dann war ich in der Schule unaufmerksam, habe mich in Träume geflüchtet, dann stand da irgendwie auch im Zeugnis, Christian neigt zum Träumen, das hat mir mein Vater um die Ohren gehauen, hier wird nicht geträumt und so weiter. Und dann bin ich zweimal sitzen geblieben im Gymnasium und das war für ihn als Stadtschulrat.
Furchtbar, ja.
Das war natürlich,
der Junge versagt.
Die Lehrer haben sich gar nicht getraut, zu ihm hinzugehen, weil das war ja ihr Chef, ja. Und ihm zu sagen, also der Junge ist da gerade mehr oder weniger nicht ganz dabei und so, das schafft das auch nicht und so. Und als das dann war, explodierte mein Vater, also als es dann rauskam, mehr oder weniger, als ich jetzt zum zweiten Mal dann sitzen bleiben sollte, explodierte und schrie mich an und sagte, jetzt kommst du auf die Doofenschule. Und das war die Waldorfschule. Und da hatte ich Glück, weil ich da auf einen Lehrer stieß, der ein verhinderter Regisseur war, der eigentlich gerne Regie gemacht hätte. Mit dem habe ich über Stücke geredet und habe dann wirklich auf der Waldorfschule, also erstens war die Kommunikation ganz anders, die Lehrer haben sich wirklich mit einem beschäftigt und wirklich gekümmert. Und
da war auch ein bisschen Träumen erlaubt.
Es war Träumen war sozusagen Pflichtfach. Ja, mhm. Also es wurde auch von den Vertretern der Staatsschule verlacht, weil man sagt, das sind so diese musischen Ballaballa-Idioten, mhm. Ja, die immer nur so gaga sind und irgendwie weltfremd und so. Die haben ja alle möglichen Sachen gemacht, also auch getischlert und Batiken gemacht, geschreinert, Gartenarbeit, all die Sachen, wo ein normaler Lehrer sagt, das brauchst du, was soll denn das? Quatsch, ja, muss doch lernen und so. Ne?
Und Theater wurde gespielt.
Und eben Laienspiel. Und da hatte ich mit diesem Lehrer sozusagen, habe ich den mir irgendwie gekrallt, mit 17 schon den Prinzen von Homburg gespielt und mit 18 sage und schreibe in einer eigenen Bearbeitung den Hamlet. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hatte damals überhaupt kein Problem mit der Rolle. Heute ist es ja, wenn man sowas probiert, dann macht man sich ja Gedanken und dann hat man Blockaden auf der Probe, wie sage ich jetzt zum Beispiel diesen berühmten Monolog und so weiter. Und dann kann man endlos diskutieren und verzweifeln. Ich hatte überhaupt kein Problem. Für mich war das 1:1. Ich habe den Text gelesen, gelernt und einfach nur gesagt. Und während dieser Aufführung, Hamlet, passierte es, dass, das war in der Schulaula, der Waldorfschule in Kassel, dass ich plötzlich wie ein Flash habe ich das erlebt, dass es da eine Aufmerksamkeit gab. Plötzlich war der ganze Saal still, alles konzentrierte sich auf mich und ich war wichtig. Es gab diesen einen Moment, wo ich gedacht habe, mich gibt es. Es ist eine Situation, wo mir alle zuhören und ich im Zentrum stehe. Und plötzlich
hört
war
ja
ich,
nur zu, wenn
plötzlich
einer
da,
glaubhaft
ja,
auf der Bühne ist.
Und da wusste ich, das ist mein Strohhalm. An diesem Strohhalm ziehe ich mich ans Ufer. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann früher raus. Und das wollte mein Vater im Grunde auch nicht. Aber dann bin ich auf die Schauspielschule und dann ging das da los. Ja.
Es gab aber noch was anderes, was vielleicht nicht Strohhalm, aber doch so eine Art Flucht war. Sie haben mit anderen, mit Schulkameraden und Freunden eine Band gehabt.
Da muss man auch sagen, es hat jeder Zweite. Damals in 60er Jahren gab es Bands wie Sand am Meer. Also jeder hat das gespielt und so weiter. Ich war dann am Schlagzeug. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Wir haben auch im Wettbewerb fast gewonnen. Und ich hatte auch ein Angebot von einer professionellen Band als Schlagzeuger weiterzumachen. Da musste ich mich entscheiden, werde ich jetzt Schauspieler oder gehe ich in die Musik. Mich für die Schauspielerei entschieden. Aber die Musik hat mich ja nicht losgelassen. Ich habe dann sozusagen mir irgendwann mit 20 eine Gitarre gekauft und also auch nicht richtig gelernt, immer nur so vor mich hingeklampft, weil ich da irgendwie auch so was Unerfülltes in mir hatte, weil ich immer dachte, eigentlich würde ich das doch gerne können, aber eigentlich kann es ja eigentlich nicht wirklich. Ich habe es aber auch leider nie richtig gelernt. Ich habe immer nur das bisschen, was man dann so mitkriegt oder was man so sich in irgendwelchen Büchern da holen kann, wie die Akkorde sind und dass man das so nachmacht und so weiter. Wenige Fortschritte gemacht über Jahre und irgendwann habe ich angefangen mit der Gitarre ernsthafter also umzugehen, auch einen Lehrer aufgesucht und so weiter für eine gewisse Zeit und dann habe ich mir ein Buch von Leonard Cohen gekauft, die Songs und da waren die Akkorde abgedruckt, also auch wie man sie greift und wie man das macht und dann habe ich erstmal die ganzen Lieder von Cohen spielen gelernt und so fing das an. Daher ist diese Grundstimmung, also Cohen ist schon irgendwie mein Ziehvater, wenn man so will, mit dem bin ich aufgewachsen, die kommt schon ganz stark daher. Da war ich in Griechenland auf Mykonos in einem Haus, das war eigentlich ein Ziegenstall, da gab es kein Wasser, da gab es nur einen Brunnen, da gab es kein Licht, also kein Strom. Es war wunderbar, es war nur mit sich selber gewesen und musste mit sich selber klarkommen. Hat diese wunderbaren Sonnenaufgänge, diese wunderbaren Sonnenuntergänge. Und dann hatte ich meine Gitarre mit und da fing ich dann an zu komponieren.
Mhm. Und das hat sich festgesetzt und das wird dann auch der Keim zu den späten.
Ja, ich habe alles, was jetzt zu hören ist, habe ich mit der Gitarre sozusagen vorgegeben. Habe ich ein Band gemacht, ein Demo gemacht, habe alles mit der Gitarre gespielt. Und dann habe ich mit meinem Freund Vladko Kutschein, ein wunderbarer Jazzmusiker, der eigentlich mit meiner Musik überhaupt nichts zu tun hat, aber das war natürlich genau richtig, weil es gab auch die entscheidende kreative Reibung dadurch, dass er dann arrangiert hat. Ich habe das vorgegeben sozusagen, wie die Beatles damals mit George Martin. Die haben das ja auch mit der Klampfe erstmal runtergespielt und dann hat George Martin arrangiert. Und sie haben George Martin sehr viel zu verdanken und ich habe dem Vladko Kutschan sehr viel zu verdanken.
Machen wir jetzt einen Sprung zu einzelnen Stationen Ihrer Laufbahn. Gleich nach der Schauspielschule in Bochum gab es das Wuppertaler Theater, wo Sie eine Weile gespielt haben und dann gut 6 Jahre an den städtischen Bühnen in Frankfurt, ja, bevor es nach Bremen und Hamburg ging. Ja. Sie waren 28, das war 1976, da hat Peter Palitzsch Sie als Wojciech in Büchners Drama besetzt.
Stimmt, ja, genau.
Wie erinnern Sie sich daran?
Ach, ja, das...
Ist ja schon so eine Problemrolle, da geht es ja schon los, der gebrochene Charakter.
Ja, ja. Aber also vom Charakter her hat mir das eigentlich gelegen, aber das Problem liegt komischerweise woanders und das liegt in der Wunschrolle. Wir hatten ja ein Mitbestimmungsmodell, sodass alles besprochen wurde gemeinsam vor dem versammelten Ensemble, dass man auch Kritik machte vor dem Ensemble, dass man auch sagte, wenn man über Besetzungen sprach, ich finde, der Kollege sowieso kann das nicht spielen, weil er hat nicht die nötige Ausstrahlung, das musste man aushalten.
Das war eine gefährliche Situation.
Oh, das war teilweise richtig heftig, ja. Und permanent Sitzungen hatten wir und dann habe ich das irgendwann mal vorgeschlagen und auch durchgesetzt und dann kam Wojciech und ich hatte mir auch gar keine Gedanken gemacht, weil ich hatte so eine Vorstellung davon und plötzlich merkte ich bin gar nicht vorbereitet, also ich bin irgendwie, das war nur so ein Wunsch und weil ich denke, ich kann das sowieso und dann plötzlich merkte ich, das ist doch nicht so leicht und dann, kommt man so langsam, wächst man dann in den Beruf, wenn man anfängt, ist man ja sehr naiv und macht das mit so einem Schwung und so einer Energie und so einer, ich bin begabt und ich schaffe das sowieso. Und die Zweifel wachsen ja, also das wird ja eigentlich, der Beruf wird immer, man sollte ja meinen, je mehr Erfahrung man macht, desto leichter würde es, aber es wird eigentlich immer schwerer. Die Erfahrungen sind sozusagen nicht so günstig, weil man immer mehr weiß, wo man abstürzen kann.
Ja, weil man auch schon so viel gesehen, gehört, ja, gelesen, gelernt hat.
Ja, klar.
Da steht einem dann das Wissen im Wege, auf dem Weg zur Rolle.
Ja.
Gut, und dann Hamburg. Von 1980 an 13 Jahre am Deutschen Schauspielhaus. Das ist eine der wichtigsten Bühnen im Land damals gewesen und noch heute.
Ja, genau.
Eine tolle Zeit, eine arbeitsreiche Zeit und...
Habe ich viel gespielt, groß gespielt und so weiter und habe mich richtig ausgetobt, ja. Unvergessliche Erfahrung mit Uli Wildgruber als Puntila und Matti. Fast meine schönste Produktion, die ich gehabt habe. Das haben wir richtig gut hingekriegt.
Sie haben in Tschechows 3 Schwestern den Baron Tusebach gespielt.
Ja, das war die Eröffnung, ja.
Den Mackie Messer, den Hem in Beckett's Endspiel, dann den Stanley Kowalski in Endstation
Sehnsucht. Das war auch wichtig, ja, den Tartuff, ja, genau.
Und so weiter. Mhm. Das scheint aber auch eine ganz, ganz schwierige Lebensphase gewesen zu sein. Es gab damals eine tiefe Krise, es gab Selbstzweifel, es gab vielleicht schon wieder die Zäune, die Sie sahen, die imaginären reale.
Die nur in meiner Vorstellung fixiert waren und ich sozusagen sie für unüberwindbar erachtet hatte. Ja.
Und dann gab es sowas wie Textpanik. Ich meine, man sagt immer, einen Hänger hat jeder
das
war was anderes.
Ausweiten. Das war ein Zustand, das möchte ich so nie wieder erleben. Also als junger Schauspieler, noch so mit Mitte 30, hatte ich auch immer reichlich, mehr oder weniger, also das war auch nichts dabei. Da trank man ja auch eine ganze Menge, so am Theater, also so, um sich so in Stimmung zu bringen.
Auch während
und so
der
weiter.
Proben und so.
Ja, da fühlte man sich besser, auch wegen der Proben und so weiter. Und es ging dann alles ein bisschen flockiger und so. Und dann werde ich nie vergessen, da stand ich ja als Mackie Messer an der Rampe und hatte dieses große Schlusslied. Das sind so 4 sehr lange Strophen, also die Schlussballade, wo er die Menschen um Verzeihung bittet. Und schlagartig, wie also sozusagen aus heiterem Himmel, plötzlich war die Festplatte gelöscht. Die Musik marschierte und ich wusste nicht, wie ist die nächste Zeile. Und da brach eine Art von Panik aus, die, wie gesagt, die kann man kaum beschreiben, das muss man einfach erlebt haben, dass man gerade noch den Satz so schnappt aus irgendeinem Erinnerungsloch, ja, und sich dadurch quält, aber man natürlich durch diesen Abend gezeichnet ist. Weil das kann man nicht vergessen.
Spürt man sicherlich auch körperlich.
Also
Schweißausbrüche sind wahrscheinlich
das Kleinste. Und dann hört man auf zu trinken natürlich sofort, sagt, um Gottes Willen, brauche ich jetzt keinen Alkohol mehr. Dann kommt aber der Entzug.
Ja, natürlich.
Und dann war ich nüchtern und dann war es noch schlimmer. Und das habe ich dann irgendwie, habe ich mich durchgequält, aber es ist ein enormer Energieverschleiß und es hat mich psychisch ziemlich lädiert, muss ich ehrlich sagen.
Sie wurden auch unleidlich für Ihre Mitwelt. Sie fanden sich selbst immer nur dann gut, wenn Sie laut und ruppig und hart auftraten.
Eher würde ich sagen unnahbar. Also mein Thema war Unnahbarkeit. Ich wollte, dass mir niemand in die Seele guckt. Ja, also ich wollte, dass niemand bemerkt, dass ich eigentlich irgendwie zerbrechlich, empfindlich und dass ich in solchen Zuständen mich bewege. Und ich wollte immer, dass das nicht gesehen wird. Hm. Da habe ich mir so eine Schale, das habe ich mir mehr oder weniger wie einen Panzer angezogen, und habe mich unnahbar gemacht, kalt und zynisch auch und auch unangenehm. Also habe die Leute kritisiert, habe große Reden gehalten und fand mich selber auch dann ganz beeindruckend und so weiter. Und das hat auch viele Leute beeindruckt, weil ich ja nun auch diese Physiognomie habe, wo man so mehr oder weniger, wenn ich in der Kneipe gesessen habe, früher mit diesem Gesicht eben, und ich hatte da irgendwie Diskussion, Auseinandersetzung, Streit, also mich hat nie jemand angefasst. Ne? Mhm. Weil das hat sich keiner getraut, mehr oder weniger, weil man immer dachte, der haut zurück oder der ist unangenehm. Ja, das hat mich im Grunde geschützt, obwohl ich mit Schlägereien und Aggressionen in dem Sinne, im körperlichen Sinne, überhaupt nichts zu tun habe. Ich bin da glücklicherweise immer durchgekommen.
Und das war ja kein Respekt, den Ihnen da andere entgegengebracht haben, sondern es war Angst. Ja Angst vor
ja,
Ihnen.
Angst. Und, ja.
Also nichts, was einem gut tut.
Nein, vor allem der Gewinn ist so minimal, weil an dem Abend hat man dann so ein Hocherlebnis, weil man so kluge Reden geschwungen hat. Am nächsten Morgen kommt der Absturz und tiefe Depression und eigentlich, was war das eigentlich? Und man fängt wieder von vorne an. Ne?
Und eigentlich Sehnsucht nach Nähe.
Immer dabei, na ja, klar, sicher.
Sie haben sich aber in dieser Phase keine professionelle Hilfe geholt, oder? Sie
doch,
sind
doch,
da alleine
doch,
durch.
Doch. Da bin ich auch an jemand geraten, der mich da auf Drogen gesetzt hat und was man da alles so kriegt und so weiter. Und das war ganz verheerend, weil er das nicht wirklich kontrolliert hat, sondern immer nur nachgeschoben hat. Und ich da auch nicht runtergekommen bin und eigentlich in so einem Circulus Viciosus war, ne, in so einem Teufelskreis. Und erst viel später habe ich diesen wunderbaren Dr. Götze kennengelernt hier in Eppendorf. Der hat mir helfen können mit diesen Ängsten. Und seitdem ist das jetzt nicht mehr das beherrschende Thema für mich. Depressionen sind immer noch da, aber sie bestimmen nicht mehr mein Leben. Alkohol auch nicht mehr übrigens. Deswegen habe ich mich ja so gut gehalten.
Könnte man rückblickend sagen, da hat Christian Redl dann auch sich selbst mögen gelernt und mit sich selbst besser umgehen?
Ja.
Zeit, in diesem Doppelkopf mit Christian Redl, dem Spreewäldler Sting, zu spielen. Wir hören Fields of Gold. Of Gold, ein Sting-Titel für Christian Redl. Der Schauspieler und Musiker ist heute Doppelkopfgast in HR2 Kultur und im Studio mit Barbara Henke. Ja, Musiker sind Sie eigentlich auch.
Ja,
auch nicht so richtig professionell, aber
nur für mich,
mit einer
nur
großen
für mich.
Liebe, vielleicht im schönsten großen, Sinn ein Dilettant.
Sehr konstant, genau.
Mit Was einer
sehr
bedeutet die Musik Liebe. Für Sie?
Also mich fasziniert an guter Musik, also Sting, dieser Titel ist zum Beispiel, das ist für mich ein toller Titel und der etwas mit mir macht. Jetzt frage ich mich, was macht er denn mit mir? Und ich finde es immer toll, wenn Musik es schafft, den Hörer mit eigenen Sehnsüchten, Träumen und Erinnerungen zu konfrontieren. Das heißt, einerseits Sting singt da von einer Situation, die er erlebt hat, aber er schafft es sozusagen, indem er von sich erzählt, dass er mich als Hörer sozusagen ergriffen macht, in dem Sinne, weil ich durch das Hören anfange zu reflektieren über meine eigenen Erinnerungen, Träume und Sehnsüchte. Und dann passiert dieser magische Moment. Dann bleibt
also
es nicht
ein Angebot zur Identifikation.
Ja, dann bleibt es nicht bei ihm, sondern dann passiert es in mir und dann haben wir ein Erlebnis.
Naja, das ist vergleichbar mit dem, was beim Schauspielen auch passiert.
Ja, ja, klar, sicher.
Ein Satz aus der Besprechung eines weniger bekannten Films von Ihnen, der in der Süddeutschen Zeitung stand, möchte ich gern zitieren. Der Film hieß Federmann, da waren Sie ein Straßenbahnfahrer und der Rezensent sah Sie so. Redl schwebt samt Straßenbahn durch diesen Film wie eine Figur von Chagall. Das ist schön, oder?
Das ist ein tolles Bild, ja. Zumal wenn man die Bilder vor sich hat, ja. Das ist so, soll ich sagen, also das kann man ja nicht herstellen, man schwebt ja nicht. Aber das ist wieder genau das wie mit der Musik, dass der Zuschauer sozusagen, dass ich die Assoziationskraft oder die Fantasie des Zuschauers freisetze mit der Musik oder mit der Darstellung. Dass der Zuschauer plötzlich sozusagen so ein Bild vor sich hat, wo er sagt, eigentlich, der geht zwar da irgendwie durchs Zimmer, aber eigentlich schwebt er über den Boden, wie so ein Chagall.
Ja, und dieses Schweben, diese scheinbare Selbstverständlichkeit, mit der Sie Rollen ausfüllen, das ist auch mein Eindruck, wenn ich Ihnen zuschaue, denn Sie machen ganz wenig.
Ja, das sagte man mir immer. Das war aber die erste Lektion, die ich bekommen habe von Kollegen, die ich geschätzt habe. Also wenn man so am Anfang mit Schauspielern redet, vor denen man sehr viel Respekt hat und so weiter, und dann kommt man in ein Gespräch und dann wurde mir jemals gesagt, pass mal auf, so wie du aussiehst und so weiter, ich gebe dir einen Tipp, mach gar nichts, ja. Vertraue deiner Ausstrahlung und so weiter und hampel da nicht rum. Du musst niemand überzeugen, bleib bei dir und dann hast du Kraft genug. Ja,
ja, aber das heißt natürlich trotzdem, das heißt natürlich, dass sie genau wissen, ja, was geschieht.
Das Problem ist, ich kann es ja nicht einfach so machen, ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, ich reiche aus. Ja, also das ist sozusagen jetzt genug. Ja, nein, das muss natürlich angefüllt sein mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz und mit einem Leben sozusagen, was gelebt wurde. Also wo auch Erfahrungen gemacht wurden und durch mich durchgegangen sind, mich gebeutelt haben, mich glücklich gemacht haben, wie auch immer. Das muss alles passiert sein. Und dann kann man sich hinstellen und nichts machen. Beste Beispiel, Jean Gabin, Lina Ventura, die haben, weiß Gott, einiges erlebt in ihrem Leben. Aber es reduziert sich dann letzten Endes in einem Ausdruck, in einem Blick, wo das Gesicht scheinbar bewegungslos irgendwie in die Kamera guckt und du denkst, Mann, was ist da alles dahinter? Das ist das Leben. Das ist das, was dieser Mensch hinter sich hat. Und wenn man das nicht hat, wenn man das Leben nicht lebt, dann kann man auch nicht spielen oder auch nicht Musik machen und sich bestimmten Situationen auch aussetzt und auch bestimmten Gefahren, Risiken und so weiter.
Und dann stellt sich eben doch die Frage, wie tief krieche ich in eine Rolle hinein oder lasse die Rolle in mich hineinkriechen? Das ist ja beim Film wie beim Theater immer die Frage. Das
ist ein beliebtes Thema, ja.
Die alte Brechtsche Gegensätzlichkeit von
beliebtes Thema.
Sich hineinversetzen und eins werden mit der Rolle oder aber ich zeige dem Publikum die Rolle nur vor.
Ja, das kenne ich alles, das war auch in den 70er Jahren Peter Palitzsch vom Berliner Ensemble und so weiter. Da ging es hauptsächlich darum, dass man sozusagen auch mit so einer Haltung, hieß das dann immer, ich spiele die Rolle mit einer Haltung. Ich zeige einen Charakter, wie er sich in den gesellschaftlichen Verhältnissen bewegt. Ja, und das war dann die Aufgabe. Aber wenn man weiß, Brecht selber, Helene Weigel, Ernst Busch und so weiter, das waren Schauspieler, die aus dem Saft und aus ihrer Kraft sich gespeist haben und die sozusagen sich identifiziert haben mit den Rollen. Das war sehr, sehr widersprüchlich. Also ich versuche die Situation so genau wie möglich auszuloten und also ich glaube zum Beispiel nicht an diesen, es gibt Kollegen, denen gelingt das offensichtlich, an diesen magischen Punkt, wo du sozusagen so in der Rolle bist, dass du alles um dich herum vergisst. Weil du hast höllisch viele technische Aufgaben nebenbei zu erledigen. Du musst an einer bestimmten Stelle aufstehen, du musst das Glas hinstellen, du musst dich von da nach da bewegen, du musst dich drehen, weil du weißt, der Kameramann braucht das jetzt. Du musst, all das ist ja ein zweites Programm. Also insofern ist es gar nicht der Hannibal Lecter oder wer auch immer, sondern ist es natürlich der Schauspieler, der Hannibal Lecter spielt. Aber wenn du die technischen Verabredungen nicht einhältst, dann hat das keine Wirkung, dann macht das sozusagen keinen Sinn. Also insofern ist dieses sich völlig unter den Schauspieler sagen, weißt du, ich brauche 4 Wochen, um aus der Rolle wieder rauszukommen. Ich persönlich, ich finde das liebenswert, aber ich halte es für Quatsch. Also jedenfalls mein Problem ist es nicht, ich bin eigentlich immer sehr schnell wieder aus der Rolle raus. Ja.
Sie das sagten, so eingangs Phänomen. Theaterschauspieler hatten früher Vorbehalte gegenüber Film.
Ja, Fernsehen vor allem.
Ja. Das hat sich ja inzwischen geändert.
Ja.
Trotzdem wird man sagen können, ein Theaterabend, bei dem ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen 2, 2,5, vielleicht 3 Stunden ununterbrochen diese Präsenz haben muss, da sein muss, jedenfalls wenn ich dauernd auf der Bühne bin, wenn ich nicht lange Pausen habe oder nur eine kleine Rolle habe. Ich denke schon, dass das letztendlich eine andere Form der Hochleistung ist, als das, was während überschaubarer Drehtage mit überschaubaren Szenen passiert.
Na klar, bei einer großen Rolle am Theater, die dann über 3, 4 Stunden geht, ist das überhaupt kein Vergleich. Also ein Drehtag kann auch sehr anstrengend sein, aber so viele anstrengende Drehtage gibt es ja nicht. Da gibt es auch Drehtage, wo man mal weniger zu tun hat, nur über die Straße geht und ich weiß nicht was. Das ist nicht so eine permanente Herausforderung. Also das innerhalb der Arbeit sozusagen gleicht sich das aus und dann hat man Tage, wo man sehr viel zu tun hat, sehr konzentriert sein muss, viel Energie abgibt und dann wieder Tage, wo es weniger ist. Am Theater ist es immer 100% und immer mit allem und immer das Ganze. Es ist ja immer ein Take. Und den muss man durchspielen. Und wenn man merkt, es funktioniert nicht, muss man weiter. Und das ist eigentlich das Schlimmste beim Theater. Wenn du merkst, es entsteht Unruhe im Publikum, weil irgendwas nicht stimmt. Die Unruhe befördert eher deine Nervosität. Mhm. Ja, dann wird es noch schlimmer. Und damit musst du lernen, umzugehen. Deswegen muss man den Theaterschauspielerberuf auch lernen. Weil den Fernsehen kann man offensichtlich als Laie. Es gibt ja genug Beispiele, weil man sich in der Situation plötzlich ganz identisch verhält und so weiter und die, einfach nur die Situation spielt. Im Theater ist es vielmehr eine Übertragung. Auch, dass man sprachlich rüberkommt, im Ausdruck rüberkommt, gestisch und so weiter. Also wenn man durch diese Stahlbäder durchgeht und mal gemerkt hat, wie schwer das ist, gegen ein Publikum zu spielen, gegen die Unruhe eines Publikums, und man schafft das irgendwie und man schafft es dann nochmal, dann wird man zu einem Schauspieler auf der Bühne. Und viele können das gar nicht.
Was den Fernsehzuschauern bisher vorenthalten wurde an Christian Redl und seinen Fähigkeiten, das ist weitgehend doch die komische Seite, über die sie verfügen.
Richtig.
Theatergänger, vor allem in Hamburg, die haben sie durchaus als sehr komischen, als auch drastisch komischen Schauspieler erleben können.
Na, jetzt gerade in Berlin.
Mit Lust an also Karikaturen und so weiter.
Ja, natürlich. Also in den Spitzenhäubchen gerade jetzt wieder in Berlin, habe einen riesen Knaller gelandet da. Also das war, die Bude hat gewackelt. Ja, das war unglaublich. Kunst damals war auch sowas mit Tuco und Horwitz. Im Fernsehen ist es immer so, wenn ich denen sage, ich bin eigentlich Komiker, dann gucken die mich an und denken, der hat sie nicht mehr alle. Ja, also es ist ganz schwierig.
Insgesamt gesehen, Christian Redl, 4 Jahrzehnte Erfahrungen in diesem Beruf. Das ist auf der einen Seite ein enormer Schatz. Daraus kann man zehren.
Mehr sogar als 4 Jahrzehnte. Das ist fast 5.
Haben Sie sich in der Zeit rückblickend gesehen und als Summe vielleicht sogar gezogen, besser kennengelernt?
Würde ich sagen, ja. Allein die Art und Weise, wie ich jetzt sozusagen mit Dingen umgehen kann, die mir in der Vergangenheit passiert sind, dass ich mich sozusagen mit mir selber versöhnt habe und dass ich die Sachen auch objektiv betrachten kann, mit einem gewissen Abstand, aber auch mit einer gewissen Zuneigung. Das ist ja ganz wichtig, auch beim Vortragen der Lieder. Es ist ja ganz wichtig, eine Nähe herzustellen, aber eben auch einen Abstand, sodass es nicht bei mir bleibt als der Sänger. Sozusagen, wo man sagt, was hat er denn jetzt? Ach, der Arme, der geht's ja so schlecht und so weiter. Den hat seine Frau verlassen oder der trinkt zu viel und so weiter. Also, dass es nicht zurückgeht auf den Interpreten, sondern dass ich sozusagen das, was ich bei Sting vorhin beschrieben habe, dass sich das überträgt. Dass ich sozusagen in dem Moment, wo ich singe, wo ich erzähle, den Hörer mit eigenen Träumen, Sehnsüchten, Erinnerungen konfrontiere. Ja.
Gibt's was ganz Besonderes, was Sie sich für die nächste Zukunft wünschen?
Jetzt kriegen Sie die platteste Antwort überhaupt. Gesundheit, mehr nicht.
Na gut, also im Prinzip zufrieden mit der jetzigen Lebenssituation.
Ja, mir geht's besser als je zuvor, das kann ich ohne rot zu werden sagen. Es ist ganz erstaunlich, ich hätte es nie gedacht, aber ab dem 60. Lebensjahr ging's mir richtig gut, ja.
Von nun an geht's bergauf.
Von nun an geht's bergauf, ja. Aber der Blick in den Abgrund ist immer noch was ganz Tolles und ich benutze das für den Beruf und so weiter und ich kenne mich da auch ein bisschen aus und Krüger übrigens auch. Krüger, dem ist auch nichts fremd und so weiter und es schwindelt einen, nicht, wenn man da hinabsieht, wie Büchner sagt, in den Abgrund. Aber das ist mein Beruf. Und privat kann ich sagen, ich kann das inzwischen alles sehr gut sortieren. Und ich akzeptiere auch das, was passiert ist. Und ich habe aufgehört, mit der Vergangenheit zu hadern.
Sehr schön. Haben Sie vielen Dank, Christian Redl.
Gerne, sehr gerne.
Dass Sie Gast im HR2 Doppelkopf waren. Und es verabschiedet sich nun auch Barbara Henke. Natürlich hören wir zum Schluss eine weitere Wunschmusik von Christian Redl. Und zwar den schon erwähnten Leonard Cohen mit Famous Blue Raincoat.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. Oh, you're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her.